DW Menschen und Märkte.
Tesla bekommt Gegenwind beim Bau der deutschen Gigafactory. Deutsche Unternehmen geraten stärker ins Visier von Hackern und Facebook will 10.000 neue Jobs in Europa schaffen für eine virtuelle Welt. Das und mehr sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. In wenigen Wochen will der E-Autobauer Tesla in seinem deutschen Werk in Grünheide die ersten Autos produzieren. Tesla-Chef Elon Musk freut sich, dass seine deutsche Gigafactory bald startklar ist. Auch viele Anwohner der strukturschwachen Region hoffen auf Jobs. Aber es läuft nicht alles so glatt mit der Tesla-Ansiedlung, wie Musk es gerne hätte. Philipp Barnstorff berichtet.
Zehntausende Arbeitsplätze, ökologisch nachhaltige Industrie, mehr Steuereinnahmen. Die Grünheider Tesla-Fabrik weckt gigantische Hoffnungen bei vielen Anwohnern und in der Politik. Aber es gibt auch Streit. Tesla könnte mit seinem Wasserverbrauch die Region austrocknen, so die Sorge von Umweltschützern. Auch André Bähler ist skeptisch. Er ist Chef des regionalen Wasserverbands, der Tesla mit Wasser versorgt.
Und das ist so ein bisschen das, was uns auch beunruhigt, weil wir natürlich wissen, dass es natürlich in einem Desaster enden wird. Weil wenn die Konflikte um die Ressource Wasser hier ausbrechen, haben wir eine Konkurrenzsituation, die hier eigentlich keiner wollen kann.
Bähler fürchtet Engpässe in der Wasserversorgung schon im kommenden Jahr. Tesla-Chef Elon Musk dagegen teilt diese Sorgen nicht.
This region has so much water. Look around you. Does this seem like a desert to you?
Okay, danke schön.
Noch ist nicht abzusehen, wer von den beiden am Ende recht behält. Klar ist nur, Brandenburg muss schnell was gegen den drohenden Wassermangel unternehmen, nicht nur rund um Grünheide. Auch bei den Steuereinnahmen wird sich erst noch zeigen, welche Tesla-Hoffnungen sich erfüllen, weiß Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Wenn man sich anguckt, wie andere große US-Investoren hier in Deutschland oder Europa tätig sind, dann kann man schon mal sagen, von den hier in Deutschland erwirtschafteten Gewinnen bleibt nur ein kleiner Teil am Ende hier und wird tatsächlich auch nur ein kleiner Teil hier besteuert.
Bleibt abzuwarten, ob Tesla seine Gewinne hierzulande kleinrechnet. Grünheides Bürgermeister Arne Christiani glaubt derweil weiter an die Tesla-Ansiedlung.
Ich habe immer gesagt, 300 Bewerber gab es europaweit und das Zwergendorf gewinnt. Also insofern betrachte ich diese Entscheidung immer noch als Lottogewinn für die Gemeinde Grünheide.
Deshalb bemüht sich Christiani, auf kommunalpolitischer Ebene Tesla den Weg freizuräumen. Aber auch die Landesregierung setzt voll auf den US-Investor.
Ein Bundesland Brandenburg wird an der Stelle nicht vom Tourismus alleine leben können.
Sagt etwa Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Aber auch politisch droht Ungemach. Damit die tausenden Tesla-Mitarbeiter schnell zur Arbeit kommen, soll der Regionalbahnhof Fangschleuse 2 Kilometer näher an die Autofabrik versetzt werden. Mit 50 Millionen Euro Steuergeld. Das sei nach EU-Recht illegale Wettbewerbsverzerrung, so ein Rechtsgutachten, das die Linkspartei in Auftrag gegeben hat. Wirtschaftsminister Steinbach ist sich keiner Schuld bewusst. Aber Christian Görke von der Linkspartei sieht das anders.
Der sollte sich Gedanken machen. Der ist zuständig für die Beantragung von Beihilfen. Und wenn diese versagt wird, dann muss er Tesla erklären, wie er diesen Superbahnhof vielleicht selber bauen soll. Oder dann muss er erklären der Finanzministerin, warum wir jetzt eine Strafzahlung aus Brüssel erwarten.
Ob es zu Strafzahlungen aus Brüssel kommt, ist noch offen. Zunächst befasst sich die EU-Kommission mit dem Fall. Der Bau der Tesla-Fabrik ist derweil auf der Zielgeraden. In wenigen Wochen sollen die ersten E-Autos made in Brandenburg vom Band rollen. Aber schon jetzt ist klar, es gibt Redebedarf.
Philipp Barnstorff berichtete. In China steht bereits eine Gigafactory, die seit Anfang 2020 Teslas für den chinesischen Markt produziert. Im August und September schaffte Elon Musk sogar neue Verkaufsrekorde in der Volksrepublik. Und das, obwohl die Wirtschaft im dritten Quartal, also zwischen Juli und September, weniger kräftig gewachsen ist als erwartet. Steffen Wurzel berichtet.
Mit etwas mehr als 5% Wachstum im dritten Quartal hatten die meisten Analystinnen und Analysten gerechnet. Heute früh hat Chinas Statistikbehörde die tatsächliche Zahl veröffentlicht. Um 4,9% ist die Wirtschaft der Volksrepublik gewachsen im Juli, August und September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Chinas Wirtschaft kämpft zurzeit mit einer ganzen Reihe von Problemen. Mit massiven, teils willkürlichen Eingriffen beschränkt die Staatsführung zum Beispiel die Service- und Online-Branche. Weil es weltweit zu wenig Computerchips gibt, kann darüber hinaus in chinesischen Auto- und Smartphone-Fabriken nicht voll gearbeitet werden. Probleme bei den Lieferketten treiben ganz generell die Preise für Rohstoffe und Bauteile nach oben. Dazu kommen Stromabschaltungen in zahlreichen Landesteilen Chinas und auch die nach wie vor schwelende Schuldenkrise um den Immobilienkonzern Evergrande belastet die chinesische Wirtschaft. Dazu kommen weiterhin die indirekten Folgen der Corona-Krise. Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie verfolgt die Staatsführung eine strikte Null-Covid-Strategie. Wann immer irgendwo in China auch nur ein neuer Corona-Fall nachgewiesen wird, werden ganze Städte abgeriegelt, Fabriken geschlossen und Hafenanlagen gesperrt.
Steffen Wurzel berichtete. Zu einem anderen Thema. Das Beratungsunternehmen EY hat heute eine Studie herausgegeben und sich angeschaut, wie Hacker die Wirtschaft belasten, indem sie unsere Daten stehlen. Datenklau, virtuelle Gefahr, realer Schaden, heißt die Studie. Insgesamt 500 Unternehmen wurden dafür befragt. Bei mir am Telefon ist nun der Leiter des Bereichs Cyber Response von EY, Bodo Meseke. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Meseke, die Pandemie hat das Leben ja deutlich digitaler gemacht. Haben die Hacker das ausgenutzt?
Ein klares Ja an dieser Stelle. Die Angriffe haben sich deutlich vermehrt und dabei natürlich ist auch das Homeoffice mit in den Kreis der Angriffsziele geraten. Denn es ist natürlich viel einfacher, ein möglicherweise ungeschütztes Homeoffice zu attackieren und hierüber dann ein Sprungbrett in das Unternehmensnetzwerk zu finden, als direkt ein gut gesichertes Unternehmensnetzwerk anzugreifen. Man sieht auch sehr klar in der Studie, dass die Unternehmen das erkannt haben und die Pandemie somit im Endeffekt ein Katalysator für Cybersicherheit war, weil alles, was am Anfang versäumt wurde, man hat viel mehr Zugänge geschaffen, diese waren vielleicht dann noch nicht so abgesichert, wie es hätte sein können. Das wurde nachgezogen und man sieht auch, dass das Bewusstsein entsprechend durch diese größere Gefahr, diese größere Gefährdung dann auch gestiegen ist.
Wen greifen die Hacker denn am liebsten an? Gibt es da Unternehmen, die sie bevorzugen?
Da muss man sagen, wir fragen natürlich, wer fühlt sich am stärksten exponiert? Also wer sieht bei sich das größte Risiko für eine Cyberattacke? Und da haben wir ganz klar die Telekommunikations- und die Digitalunternehmen ganz weit vorne. Und das auch erklärbar, weil die haben natürlich auch das höchste Risiko dadurch, dass sie am nächsten an diesen Technologien, die für Cyberangriffe genutzt werden, dran sind. Sie haben eine große Angriffsoberfläche, sagen wir dann, weil sie viele Dienste im Internet anbieten, weil sie das Rückgrat des Internets sind durch ihre Bereitstellung von Datenleitungen. Und natürlich wissen Angreifer dann auch, je mehr im Internet angeboten wird durch ein Unternehmen, sage ich mal, umso größer auch die Chance, ja, hier eine Schwachstelle zu finden und diese dann auszunutzen.
Also Sie sagen, Technologie- und Medienunternehmen und auch Unternehmen mit einem großen Umsatz stehen im Fokus. Wenn man jetzt sozusagen die Umfragen, also die Befragungen macht, gibt es da eine Wahrnehmung, dass eine gewisse Gefahr aus gewissen Regionen kommt?
Ja, also die Wahrnehmung gibt es und da haben wir aktuell immer die Top 3. Das sind dann China, Russland und die USA.
Und was ist das konkrete Ziel dieser Angriffe? Was wollen die Hacker erreichen?
Die Motivation der Angreifer ist unterschiedlich. Wenn ich einen staatlich getriebenen Angriff nehme, dann ist das oftmals, der Hintergrund ist dann Wirtschaftsspionage oder eine politische Einflussnahme. Aber das absolut am besten funktionierende Geschäftsmodell im Moment im Bereich der Cyberangriffe ist die Ransomware. Und das ist dann halt durchgeführt durch organisierte Kriminalität, ganz klar strukturierte und organisierte Angreifergruppen, die Daten im Unternehmen verschlüsseln, nachdem sie in das Unternehmen eingedrungen sind. Und auch Daten vorher noch aus dem Unternehmen ausspielen. So können sie das Unternehmen dann gleich zweimal erpressen. Die erste Erpressung wird damit durchgeführt, dass man sagt, ihr müsst nun ein Lösegeld zahlen, meist in einer Kryptowährung, damit wir euch einen Schlüssel zur Verfügung stellen, mit dem ihr die Daten wieder entschlüsseln könnt. Und wenn das dann erfolgreich war, wird noch hinzugefügt. Und übrigens, wir haben zuvor auch Daten aus dem Unternehmen ausgeleitet. Wenn ihr nicht wollt, dass diese durch uns öffentlich bereitgestellt werden, dann zahlt bitte noch einmal.
Jetzt haben Sie diese Studie durchgeführt. Kann man auch sagen, wie hoch der Schaden, der wirtschaftliche, ist, der dadurch entsteht?
Der Schaden durch Cyberangriffe oder durch Verletzung der Cybersicherheit, der ist natürlich sehr, sehr groß. Wir haben hier verschiedene Studien im Markt, die allein für die deutsche Wirtschaft von einem hohen Milliardenbetrag ausgehen. Bis zu 50 Milliarden werden hier berichtet. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu fassen. Und wir haben diese Zahl in der Studie nicht abgefragt bei den einzelnen Unternehmen. Aber man sieht, diese Bedrohung ist enorm und der Schaden ebenso. Und jedes Unternehmen tut gut daran, sich zu schützen.
Bodo Meseke war das, Leiter des Bereichs Cyber Response von EY. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Metaversum ist ein Begriff, der bisher vor allem in Science-Fiction-Romanen auftauchte. Doch im Silicon Valley spricht man schon länger über ein neues Internet. Und für Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll dieses neue Internet nun zum Zugpferd seines Konzerns werden. Das Metaversum ist, hört man Zuckerberg zu, eine begehbare Version des Internets. Dafür braucht es neue Geräte, Software und einen Plan. Und um das Metaversum voranzutreiben, will Facebook neue Jobs in Europa schaffen. Nicht ganz ohne Hintergedanken, wie Katharina Wilhelm berichtet.
Der Social-Media-Dienst Facebook will nach eigenen Angaben 10.000 neue Jobs in der Europäischen Union schaffen. Wie der Facebook-Manager Nick Clegg in einem Blog-Eintrag am Sonntag schrieb, sollen diese Jobs in den nächsten 5 Jahren geschaffen werden und sich vor allem mit dem Aufbau des sogenannten Metaversums beschäftigen. Hinter diesem Begriff steckt die vage Idee eines erweiterten oder dreidimensionalen Internets. In dieser Art Parallelwelt könnten die Nutzer und Nutzerinnen noch stärker virtuelle Angebote nutzen. Sie müssten sich dann zum Beispiel nicht mehr ständig in Accounts ein- oder ausloggen. Daten unterschiedlichster Anbieter könnten problemloser miteinander ausgetauscht werden. Mehrere Sci-Fi-Autoren haben ein Metaversum bereits in Büchern und auch in Filmen beschrieben. Im Silicon Valley wird schon länger über eine Art neues Internet nachgedacht, vor allem von Seiten der Gaming-Industrie. Als einen Schritt in Richtung Metaversum bezeichnen viele Experten die Verwendung von digitaler Währung wie zum Beispiel Bitcoin. Das Metaversum sei nicht etwas, das von einem Anbieter kontrolliert wird, schreibt Facebook-Manager Clegg in seinem Blog-Eintrag. Es gehe vor allem darum, dass es offen und interoperabel sei. Es solle eine Plattform sein, die mit verschiedenen Unternehmen, Politiker und Politikerinnen und Entwicklern gestaltet werden soll. Die Europäische Union sei dabei enorm wichtig für Facebook und daher wolle man dort 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte im Sommer bereits seiner Belegschaft mitgeteilt, dass Facebooks Zukunft an dem Bau eines Metaversums hängen werde. Daher kommt die Ankündigung einer Metaversum-Strategie auch nicht unbedingt überraschend. Die generöse Jobofferte klingt eher nach ein wenig Schamoffensive in Richtung EU. Denn Facebook steht nach der Enthüllung einer Whistleblowerin enorm unter Druck. Diese hatte dem Konzern unter anderem Intransparenz vorgeworfen und Ignoranz, wenn es zum Beispiel um die Themen Hassrede oder psychische Gesundheit von jugendlichen Nutzern geht. In den USA und auch in der Europäischen Union wird deshalb noch einmal intensiver über eine Regulierung oder auch sogar über eine Aufspaltung des Konzerns diskutiert. Die Europäische Union berät beispielsweise über 2 Vorlagen, den Digital Services Act und der Digital Markets Act. Sie sollen das Internet regulieren, beispielsweise bei personalisierter Werbung und illegalen Inhalten.
Katharina Wilhelm berichtete. Afrika, das ist seit der Corona-Pandemie eine These, könnte zu einem Profiteur kürzerer Lieferketten werden. Zumindest aus Sicht europäischer Unternehmen liegt beispielsweise Nordafrika deutlich näher als Asien. Das hat auch die Automobilindustrie erkannt und setzt verstärkt auf den Kontinent. Allen voran jetzt wohl auch die Opel-Mutter Stellantis. Laut Medienberichten sollen Arbeitsplätze vom deutschen Rüsselsheim direkt nach Marokko wandern. Dunja Sadaki berichtet.
Autos für den Weltmarkt, zusammengebaut in Marokko. In Zukunft soll dieser Wirtschaftszweig noch weiter ausgebaut werden. Das wünscht sich die marokkanische Regierung, aber das wünschen sich offenbar auch europäische Unternehmen. Medienberichten zufolge will die Opel-Mutter Stellantis wohl Stellen aus dem hessischen Rüsselsheim nach Marokko verlagern. Experten in Marokko wundere das nicht, erklärt Geschäftsführer Matthias Wenzel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer AHK in Marokko.
Marokko ist aktuell zweitwichtigster Investitionsstandort der deutschen Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent nach Südafrika. Da passt es ganz gut, dass wir auch von der Automobilindustrie reden, denn Marokko hat mittlerweile auch Südafrika als größten Automobilproduzenten Afrikas überholt. Und das weckt natürlich Interesse auch deutscher Unternehmen.
150 Firmen sind laut Wenzel derzeit in Marokko präsent. Ein Investitionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro hätten sie hier aufgebaut. Wenzel bezeichnet Deutschland als Nachzügler in Sachen Investitionen in Marokko. Seit 2010 habe das deutsche Investitionsvolumen hier aber um 600% zugenommen. Im Bereich Automobil, Elektro und Chemie. Viele Faktoren machten Marokko als Fabrikationsstandort attraktiv.
Zum einen ist es natürlich mal die räumliche Nähe. Das marokkanische Festland ist vom europäischen Festland lediglich durch die Straße von Gibraltar 14 Kilometer getrennt. Und diese räumliche Nähe wird mittlerweile gut verbunden mit einer ganz hervorragenden Infrastruktur und Logistik. Wir haben hier sehr gut aufgestellte Industrieparks, wo es auch entsprechende Förderungen und Anreize zur Investition gibt.
Wenzel meint unter anderem den Megahafen Tangamet an der Nordküste Marokkos. Mittlerweile ist er der größte Containerhafen des afrikanischen Kontinents und des Mittelmeerraums mit hervorragenden Anbindungen an Europa. In den vergangenen 20 Jahren habe Marokko stark versucht, zu einem attraktiven Standort für internationales Investment zu werden, erzählt der marokkanische Wirtschaftsexperte Atman Khissi.
Tatsächlich gibt es heute auch eine Reihe von steuerlichen Anreizen, die allen Unternehmen zugutekommen, deren Tätigkeit Export-Import orientiert ist. Bei Investments von mehr als 200 Millionen Dirham gibt es bei der Einfuhr von Investitionsgütern, Ausrüstungen und Werkzeugen Mehrwertsteuerbefreiung. Das sind nicht automobilspezifische Maßnahmen, aber natürlich werden Unternehmen der Autoindustrie davon profitieren.
Niedrige Lohnkosten machten es ausländischen Unternehmen oftmals schmackhaft, sich im nordafrikanischen Königreich anzusiedeln, sagt der marokkanische Gewerkschafter Mohamed Hakesh. Doch hier liege unter anderem das Problem.
Die
jüngsten Streiks in den Autowerken zeigen prekäre Arbeitsbedingungen. Der Standard ist weit von dem entfernt, was die Internationale Arbeitsorganisation definiert. Wir dürfen diese Arbeitsplatzverschiebung von europäischen Firmen nach Marokko nicht einfach als Geschenk sehen. Sie suchen einen Ort, wo das Arbeitsrecht schwach ist oder nicht respektiert wird und wo die Löhne sehr niedrig sind, um ihren Profit zu erhöhen. Für sie läuft es nach dem Motto Profit vor Leben.
Pour eux, le slogan, les profits avant les vies.
Trotzdem. Diese Jobs sind für viele Menschen in Marokko wichtig. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, gerade unter jungen Marokkanern und Marokkanerinnen. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitssituation in den vergangenen 2 Jahren zusätzlich verschärft.
Dunja Sadaki berichtete. Damit sind wir am Ende von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Die Technik hatte Nikodemus Braun. Ich bin Nikolas Martin und morgen wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.